with a powerful mind.
Du bist kein Zufall. Er hat dich gewollt von Ewigkeit her. Noch bevor du ihn gesucht hast, hat er dich geliebt. Er hat dich erschaffen, um dir sein Herz zu schenken. Du bist sein, er ist dein. Ich lade dich ein, komm zur Ruhe. Öffne dein Herz, lass dich von seinem Wort berühren. Es ist für dich geschrieben und er selbst spricht zu dir. Herzlich willkommen zu Von Anfang an, die größte Liebesgeschichte der Welt, deinem Podcast für geistliches Wachstum, inneren Frieden, Heilung durch Gnade und ein Leben in Christus. Mein Name ist Silvia Stiesel. Ich lade dich ein, mit mir in die Heilige Schrift einzutauchen, Verborgenes zu entdecken und dein Herz neu auf Gott auszurichten. Dieser Podcast ist nicht nur eine Erzählung der biblischen Geschichte, sondern soll von Beginn an auch tiefliegende Zusammenhänge für unsere heutige Zeit und unser heutiges Leben aufzeigen. Möge dich das Wort Gottes berühren, formen und nähren, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Schön, dass du da bist. Von der großen Verfluchung, so lautet das Thema dieser 6. Episode, in welcher die Konsequenzen des Verrats durch Adam und Eva für die Menschheit und die Erde im Mittelpunkt stehen. Die letzte Episode endete damit, dass Gott bemerkte, dass Adam und Eva sich von der Schlange verführen ließen und von der Frucht aßen, von der er ihnen verboten hatte zu essen. Die Schlange hatte gesiegt, er hatte Adam und Eva und somit auch die Welt an sie verloren. Das erzürnte Gott und er verfluchte die Schlange dazu, dass sie verstoßen sei von allen anderen Tieren. Ab sofort auf ihrem Bauch kriechen und Staub fressen sollte, solange sie lebe. Vergleiche dazu Genesis 3, 14. Adam und Eva offenbarte er die Konsequenzen ihrer Entscheidung. Zu Eva sagte er: Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen. Er aber wird über dich herrschen. Vergleiche Genesis 3,16. Im hebräischen Text steht für das Wort herrschen hier das Wort Maschal. Herrschen, dominieren, regieren. Es beschreibt Macht- oder Herrschaftsausübung, oft auch im Sinne von unterdrückender Herrschaft. Dieses Herrschen war nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung, wie wir es in Episode 4 erfahren hatten, sondern eine Folge des Sündenfalls, also der zerbrochenen Beziehung zu Gott und zueinander. Vor dem Sündenfall sind Mann und Frau gleichwertige Ebenbilder Gottes. Genesis 1,27. Es gibt keinen Hinweis auf Hierarchie. Beide erhalten den Auftrag, gemeinsam über die Schöpfung zu herrschen. Genesis 1,28. Es war also keine Herrschaft des einen über den anderen vorgesehen. Mit dem Sündenfall zerbricht nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Mann und Frau. Sie ist jetzt Ausdruck einer zerbrochenen Welt und eines in Gut und Böse zerbrochenen Herzens, in der Macht, Kontrolle, Konkurrenz und Unterdrückung an die Stelle von Liebe, Einheit, Respekt und Ergänzung treten. Gott schafft also keine Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Er benennt die Folge für Mann und Frau und deren Beziehung zueinander in der gefallenen Welt. Der Kampf um Gleichberechtigung, die Emanzipation der Frau, ist ein Ausdruck des tiefen Schmerzes, den die gefallene Schöpfung noch immer trägt. Und sie sind ein Beweis dafür, dass dieser Sündenfall tatsächlich passiert ist. Frauen erfahren bis heute strukturelle Benachteiligung, Unterdrückung, Missbrauch oder werden schlicht nicht ernst genommen, sei es in Gesellschaft, Politik oder Familie. Doch so stark dieser Kampf auch geführt wird, er bleibt letztlich ein sinnloser Kampf, wenn er nur mit weltlichen Mitteln geführt wird. In der gefallenen Welt wird die ursprüngliche Ebenbürtigkeit zwischen Mann und Frau, wie Gott sie im Anfang wollte, nie wieder verwirklicht werden. Nicht durch Machtstreben, nicht durch Gleichmacherei, nicht durch ideologische Aufhebung der Geschlechter und auch nicht durch Gesetze. Die Herrschaft des Mannes über die Frau ist eine Folge des Sündenfalls, eine Konsequenz, die die ursprüngliche Ebenbürtigkeit, so wie sie Gott vorgesehen hatte, zerbrach. Was durch Sünde zerbricht, kann nur durch Gnade wieder geheilt oder hergestellt werden. Nicht der Kampf bringt Erlösung, sondern die Rückkehr zu Gott, zur göttlichen Ordnung, zur Demut, zur Versöhnung mit seinem Willen. Die Lösung liegt nicht im Aufstand gegeneinander, sondern in der Unterordnung unter Christus. Er, der Männer und Frauen in gleicher Würde liebt, er stellt die Ordnung wieder her. Nicht durch Macht, sondern durch Liebe. Nur in ihm kann aus Konkurrenz wieder Gemeinschaft werden. Nur in ihm wird aus Herrschaft wieder gegenseitiger Dienst. Nur in ihm wird Ebenbürtigkeit wieder lebendig, als Gnadengeschenk, nicht als Ergebnis eines Kampfes. Die gute Nachricht ist, in Christus ist eine solche Ebenbürtigkeit wieder möglich. Nicht als weltliches Machtspiel, sondern als geistliche Realität, die in der Ehe aufscheinen kann. Wenn beide sich Christus unterordnen und ihr Leben ganz ihm weihen. In einer Ehe, die im Glauben gegründet ist, in der Mann und Frau nicht mehr um Gleichheit kämpfen müssen, sondern gemeinsam wachsen wollen in der Liebe Christi, wird Gottes ursprünglicher Plan neu lebendig. Eine gegenseitige Hingabe, getragen von Vertrauen, Ehrfurcht und Liebe. Der Mann liebt seine Frau mit der hingebungsvollen Liebe Christi, nicht fordernd, sondern dienend. Und die Frau antwortet mit einem Ja, das frei ist, weil es nicht mehr aus Angst oder Zwang geschieht, sondern aus der inneren Freiheit eines Kindes Gottes. So kann die Ehe zu einem Ort werden, an dem die Wunden der gefallenen Schöpfung nicht länger weitergegeben, sondern durch die Gnade geheilt werden. Hier beginnt echte Erneuerung, nicht durch Kampf, sondern durch Kapitulation vor der Liebe Gottes. Erst Jesus Christus also stellt durch die Einswerdung in ihm die ursprüngliche Ordnung wieder her. Bis dahin ist die Herrschaft des Mannes über die Frau eine universelle Gesetzmäßigkeit der gefallenen Welt. Zu Adam sprach Gott im Paradies: Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Doch er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde, und zu Staub musst du wieder werden. Diese Worte Gottes an Adam in Genesis 3, 17 bis 19 sind tief und erschütternd. Sie sind sowohl eine Folge der Trennung von Gott, als auch ein Ausdruck göttlicher Gerechtigkeit. Sie sind keine Bestrafung im menschlichen Sinn, vielmehr eine pädagogische Konsequenz und zugleich eine Liebesoffenbarung Gottes. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein, bedeutet nicht aus Strafe, weil Adam wider Gott gehandelt hat, sondern damit Adam und Eva den Weg zurück zu ihm finden können. Durch den Sündenfall wurde die ursprüngliche Harmonie zerstört. Die innere Einheit des Menschen mit Gott zerbrach. Dadurch geriet auch die Ordnung der Schöpfung aus dem Gleichgewicht. Der Ackerboden, der zuvor aus freien Stücken Frucht trug und dem Menschen diente, ist nun auch in einen Zustand von Unreinheit gefallen, in welchem er nicht mehr im reinen Dienst des Menschen ist. Adam muss nun arbeiten, kämpfen, schwitzen, weil er sich von Gott getrennt hat, dem Ursprung des Segens. Gott verflucht nicht Adam, sondern zeigt auch hier die Konsequenz auf, die ein Leben ohne Gott mit sich bringt. Die Bedingungen des Lebens ändern sich, um den Menschen zur Umkehr zu rufen. Gott sagt nicht, ich zerstöre dich, sondern ich zeige dir, wie es ohne mich ist, und ich begleite dich dennoch. Denn in Genesis 3,15 sagt er auch zur Schlange: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Schweiß, Mühe, Dornen und Disteln erinnern den Menschen an seine Abhängigkeit. Sie sind Lehrer des Herzens, nicht nur Bürden. Du bist Staub und zu Staub wirst du zurückkehren. Ist nicht nur eine Mahnung an den Tod, sondern auch eine Demutshilfe, damit der Mensch erkennt, dass er ein Geschöpf ist, von einem Schöpfer erschaffen, ohne dem er nichts ist, nur der Staub, dem er entnommen wurde. An Arbeit, Schweiß, Dornen und Tod, wozu er, Adam, nun verurteilt war, sollte er außerdem auch seinen Erlöser erkennen, den er ihm angekündigt hatte. Jener, welcher der Schlange den Kopf zertreten sollte. Jesus, der ganz real Arbeit, Schweiß, Dornen und Tod auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Diese Worte sind keine Strafe im Zorn, sondern eine Wahrheit in Liebe. Sie zeigen, wie bitter das Leben ohne Gott ist und eröffnen gleichzeitig den Weg zur Erlösung. Der Mensch soll erkennen, ohne Gott ist selbst der fruchtbarste Boden ein Kampfplatz. Mit Gott wird selbst das bitterste Leid zum Baum des Lebens. Adam und Eva hatten Gott verraten, und wie die gefallenen Engel konnten sie nun nicht mehr in seiner Gegenwart leben. Deshalb mussten sie das Paradies verlassen. Nicht, weil Gott es so wollte, sondern weil sie es so gewählt hatten. Damit sie ihre Leiber verhüllen konnten, gab er ihnen Felle und sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Genesis 3,22. In der Handlung, dass Gott ihnen Felle gab, um sich zu bekleiden, die Blätter, mit denen sie sich bedeckt hatten, also als nicht ausreichend galten, wird deutlich. Kleidung hat nicht nur eine praktische Funktion, sie ist ein Ausdruck unserer inneren Haltung und unseres Respekts vor uns selbst, vor anderen und vor Gott. Kleidung verbirgt unsere Nacktheit, die in der Heiligen Schrift eng mit Scham und Verwundbarkeit verbunden ist. Sie schafft einen Schutzraum für unsere Würde und unsere Beziehung zu anderen. In der modernen Welt ist der Umgang mit unserem Körper oft schamlos geworden. Wir gehen nackt in die Sauna, praktizieren FKK, tragen Tattoos und Kleidung betont häufig bewusst körperliche Formen der Nacktheit durch Miniröcke, enge Hosen, tiefe Ausschnitte oder sehr kurze Shorts. Doch diese Offenheit widerspricht der biblischen Auffassung von Scham und Würde. Sie stellt den Körper und seine Entblößung in den Mittelpunkt und überdeckt nicht mehr die Nacktheit, sondern stellt sie oft zur Schau. Das ist nicht im Sinne Gottes, der uns geschaffen hat, um uns in Ehrfurcht und Respekt mit unserem Körper und unserer Sexualität zu verhalten. Kleidung ist ein Ausdruck dieser Ehrfurcht. Sie bewahrt unsere Würde, schützt vor Verletzungen und zeigt, dass wir mehr sind als bloßes Fleisch. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Im Alltag bedeutet das: Wir tragen Kleidung, um unsere Würde und Reinheit zu bewahren, nicht um uns zur Schau zu stellen. Wir achten darauf, Grenzen zu setzen für uns selbst und andere. Wir ehren Gott, indem wir uns so kleiden, dass wir uns und andere nicht in Versuchung führen oder verletzen. Es geht nicht darum, sich zu verstecken, sondern um eine Haltung, die Respekt und Selbstbeherrschung zeigt, im Einklang mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Im Paradies bei Adam und Eva wird deutlich: Der Mensch erkennt seine Blöße, die Unschuld ist verloren. Es folgen Schuld, Scham, Angst, Entfremdung zu Gott, zueinander, zur Schöpfung. Der Mensch wird aus dem Garten vertrieben, um nicht auch noch vom Baum des Lebens zu essen und ewig im Zustand der Sünde zu leben. Vergleiche Genesis Kapitel 3. Deshalb lesen wir in Genesis 3,24: Er stellte östlich vom Garten Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Nicht aus Strafe, sondern aus Liebe, damit der Mensch nicht in ewigem Zustand der Schuld verharrt, sondern eine Chance zur Umkehr hat. Eine Möglichkeit, neu anzufangen. Denn der Weg zurück zu Gott führt nicht über Landkarten, nicht durch einen physischen Garten Eden, sondern durch unser Herz. Der Ort des Bruches war nicht die Landschaft, sondern das Innere des Menschen. Und dort beginnt auch die Heimkehr. Im Herzen, das sich öffnet, das bereut, das sich sehnt, das umkehrt zu ihm. Ein Herz, das leben will in der Gemeinschaft mit Gott, so wie es gedacht war von Anfang an. Und genau dabei will Gott den Menschen helfen. Hier öffnet sich bereits das erste große Geheimnis um Maria, die Mutter Jesu. Zwei der meist diskutierten Themen über sie sind ihre Unbeflecktheit und ihre Jungfräulichkeit. Unbefleckt bedeutet ganz rein, rein von jeder Sünde, auch von der Erbsünde. Die Erbsünde ist jener Riss, den Adam und Eva durch ihren Ungehorsam in die Menschheit getragen haben. Seitdem liegt diese Erbschaft auf jedem Menschen, von Generation zu Generation weitergegeben. Doch woran erkennt man, dass der Mensch mit dieser Schuld behaftet ist? Es sind die Wehen, denn Gott sagte nach dem Sündenfall zur Frau: Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Genesis 3,16. Die Schmerzen der Geburt sind ein sichtbares Zeichen für den Bruch mit Gott, selbst dann, wenn sie heute durch Medizin abgemildert werden oder durch einen Kaiserschnitt scheinbar umgangen sind. denn der Beginn jeder natürlichen Geburt ist dennoch von Wehen begleitet. Ein Grund, weshalb Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, war: Sie sollten in diesem Zustand der Sünde nicht auch noch ewig leben. Doch in dieser Geschichte liegt noch ein weiterer, oft übersehener Grund verborgen. Einer, der sich durch die ganze Offenbarung Gottes hindurchzieht. Gott kann nicht dort wohnen, wo Sünde ist. Seine Heiligkeit verträgt keine Gemeinschaft mit dem Unreinen. Er kann sich nicht mit Sünde vereinigen. Dies wird in vielen biblischen Geschichten deutlich, zum Beispiel in Mose am brennenden Dornbusch, Exodus 3,5. Gott ruft Mose zu: Tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Die Nähe Gottes erfordert Reinigung und Ehrfurcht. Mose musste seine Füße entblößen, reinigen, Abstand halten. In Usa und die Bundeslade, 2. Samuel 6, 6-7. In ihr, der Bundeslade, ruhte die Gegenwart Gottes. Heilig, unberührbar, unnahbar für den sündhaften Menschen. Als Usa die Bundeslade berührte, obwohl aus guter Absicht, um sie vor dem Umfallen zu retten, fiel er tot zu Boden. Warum? Weil niemand sich der Heiligkeit Gottes nähern darf, ohne von ihm dazu berufen, gereinigt und befähigt zu sein. Gott ist heilig, und wer mit ihm in Berührung kommt, muss ebenso rein sein. Das ist kein menschlicher Maßstab, das ist göttliche Ordnung. Also musste Gott eine Lösung finden. Wie kann der Mensch sündig und schwach wieder in die Nähe des Allheiligen treten? Wie kann der Ewige unter den Menschen wohnen, sich einer Jungfrau nähern, ohne dass seine Heiligkeit sie verzehrt? Er brauchte eine Wohnstatt, ein Herz, das von Anbeginn rein war, ein Leib, unberührt und unbefleckt vom Makel der Erbsünde. Und so schuf er sich eine Tochter voll der Gnade, eine Jungfrau, die ganz ihm gehörte, in deren Leib das Unfassbare geschehen sollte. Gott wird Mensch, damit der Mensch wieder in Gemeinschaft mit ihm sein kann. Das ist das Ziel Gottes von Anfang an. Deshalb hat er immer wieder Bündnisse mit uns Menschen geschlossen, um uns zu reinigen, zu heilen, uns zurückzuführen in die Nähe seines Herzens, bis er uns schließlich seinen eigenen Sohn sandte, Jesus, um durch sein Blut den neuen und ewigen Bund mit uns zu schließen. Du kannst auch sagen, sein letztes Wort ist Jesus. Und weil wir heute in einer Zeit leben, in der vieles relativ geworden ist, möchte ich dir noch einen Gedanken zur Wahrheit mitgeben. Wahrheit heißt Wahrheit, weil sie wahr ist. Nicht, weil sie modern ist, nicht, weil sie sich anpasst, sondern weil sie in Gott gegründet ist, unveränderlich. Der Zeitgeist wechselt. Die Meinungen der Menschen drehen sich wie ein Windrad. Doch was bedeutet das für uns heute? Sünde bleibt Sünde. Unreinheit bleibt Unreinheit. Und das Unreine kann nicht zurück zu Gott. Nur was gereinigt, geheiligt, verwandelt wurde, durch Gottes Gnade, durch das Blut Jesu, durch den Heiligen Geist, kann in seine Nähe treten. Und dass auch du in seiner Nähe sein kannst, ist, was er für dich will, von Anfang an. Wie dieses unaussprechliche Mysterium, Gott wird Mensch, Wirklichkeit wurde, erfährst du, wenn die Zeit erfüllt ist. Wenn du wissen willst, wie du dich reinigen, heiligen und verwandeln lassen kannst, durch Gottes Gnade, durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem kostenfreien Workshop Heilung durch Gnade erfüllt Leben mit Christus. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder in der Beschreibung zu diesem Video. Der Kampf zwischen Gut und Böse beginnt, als das Blut Abels schrie, Kains Entscheidung gegen Gott. So lautet der Titel der nächsten Episode, die zeigt, wie tief der Mensch fallen kann und wie Gott dennoch den Weg zur Umkehr offen hält. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast etwas von der großen Liebe Gottes spüren können. Möge Gott dir seine Liebe in deinem Herzen schenken, dich heilen und dir die Kraft geben, in seiner Gnade zu leben. Gehe mit seinem Frieden und seiner Freude in die Welt. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nie, du bist von Anfang an geliebt. Verkoste diese Liebe, spüre sie, fühle sie, schmecke sie, lausche, rieche sie, genieße sie. Ich hoffe, wir sehen uns zu meinem kostenfreien Workshop Heilung durch Gnade, erfüllt Leben mit Christus. Ich bete für dich, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Oh, 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 with a powerful mind.